Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Moin Moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, bevor wir zum Spiel kommen, nochmal über eine Sache reden, gerade frisch reingekommen. Die Mannschaftskasse wurde vor einigen Monaten geklaut. Jetzt ist ja die Frage, bringst du uns die jetzt beim nächsten Video mit? So ein schönes rotes kleines Kästchen, wie ihr das kennt, beim Fußballplatz zum Aufklappen, rausnehmen. Wie sieht es da aus? Oder habt ihr, liebe User und Zuschauer, das Ganze damals mal mitgekommen? Ein kleiner fünfstelliger Betrag wohl drin gewesen. Weiß ich jetzt nicht, ist wie gesagt neueste Nachricht, gerade frisch reingekommen, anscheinend vor einigen Monaten, dass es sowas gibt, auch bei Werder Bremen. Da müssen ein paar mehr Security-Leute, glaube ich, mal eingestellt werden. Und da sind wir beim Thema. Wir bräuchten auch vielleicht mal ein paar Security-Leute vor unserem Tor, denn Tore schießen wir ja anscheinend wieder, aber wir kriegen zu viel rein. Scoop, 2:1 Niederlage in Augsburg, da war ja deutlich mehr drin, oder?
Ja, moin lieber User, moin lieber Sepp. Ja, waren jetzt viele Sachen, die du ja schon am Anfang so rausgehauen hast. Ich versuche alle drei Themengebiete abzuarbeiten, sage ich jetzt mal so. Erste Themengebiet war die Mannschaftskasse. Also Sepp, ich würde dir nicht klauen, ich würde da noch Geld reinlegen, damit mal wieder endlich ein guter Sechser kommt, das weißt du doch. Ich würde dir auf keinen Fall klauen. Ich würde da noch meine Kohle zulegen. Auf jeden Fall, ja, das geht gar nicht, definitiv. Also was da so in der Kabine offen, wird die Tür nicht abgeschlossen, wer kommt da rein? Nicht, dass es noch irgendwie ein Mitspieler war, aber das wäre ein ganz, ganz krummes Ding noch, wenn das noch ein Mitspieler gewesen wäre oder was weiß ich, ein A-Jugendlicher oder so. Also ganz komische Aktion, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Also ganz, ganz komisch. Ja, das zweite Themengebiet war, glaube ich, Security vom Tor, ne, wenn ich das jetzt richtig gemerkt habe.
Genau, Security vom Tor, genau.
Genau, das war das zweite Themengebiet. Ja, das wird uns definitiv gut tun, gerade in Augsburg. Wie gesagt, ja, zwei Gegentore wieder da zu kriegen, geht wieder gar nicht. Wir haben ja noch Glück gehabt, Pavlanka, das Riesending wieder, wo er da den Spieler von Augsburg anschießt. Gut, dass er schnell ist, dann ruckzuck zurückgelaufen ist und den Ball noch fangen konnte. Also die 100 Meter in 9 Sekunden läuft, sonst hätten wir da auch ein Problem gehabt. Ja, und Themengebiet 3, Sepp, ganz ehrlich, ich glaube, die nächsten Spiele, Werder wird ja hoffentlich in der Liga bleiben. Augsburg hat ja auch genug dafür getan, dass die in der Liga bleiben. Ich glaube, die nächsten Spiele von Werder in Augsburg boykottiere ich einfach. Weil da ist ja jedes Jahr das Gleiche. Egal, um was geht, ob du gesichert bist. Du verlierst da immer und keiner weiß nachher, warum du verloren hast. Weil ich habe uns sehr optisch erste Halbzeit als klar bessere Mannschaft gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben klar die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Da musst du auch mal mit 3-4-1 in die Pause gehen, meiner Meinung nach. Ich habe nur die Riesenchance von Niklas Schmidt da in Erinnerung, wo der Abwehrspieler ihn schön freispielt da, wo er ganz blank vom Tor ist. Ey, nimm den Ball an, geh noch 2 Meter, schieb ihn ganz ruhig in die Ecke. Oder Dukšić wohl auch noch freigestanden, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe nur gelesen, wie er sich aufgeregt hat. Man spielt den Ball nochmal quer oder was. Aber was da wieder verballert wurde und hinten drin nach 32 Sekunden in der zweiten Halbzeit sofort einen Gegentreffer zu kriegen, da siehst du doch, dass die noch im Delirium waren. Also das sind wieder Sachen, wo ich mich stundenlang drüber aufregen könnte. Und ganz ehrlich, Bayern München hat dieses Spiel niemals verloren. Aber in unseren Adern fließt das grün-weiße Blut. Wir sind Werder-Fans, wir sind es gewohnt. Nur ist echt ärgerlich. Und warum wir nicht in Augsburg können, kann ich nicht verstehen. Weil, Sepp, ich hoffe, du siehst es genauso. Also wenn wir der Sieger gewesen wären, hätte sich kein Augsburger beschweren dürfen. Kein einziger Augsburger, oder?
Ja, genau. Ich bin dabei. Wir hatten ja größere Chancen auch. Wir hatten noch einen Abschluss von Dux, legt er sich aber vom linken Fuß auf den rechten, wird dann geblockt. Füllkrug mit so einem kleinen Art Solo-Lauf, wo er den auch dann nicht mehr, der will ihn schießen, müsste er lupfen wahrscheinlich in dem Moment, legt ihn sich auch leicht zu weit vor. Du hast Niklas Schmidt angesprochen mit der Großchance, muss er nur querlegen oder auch vorher annehmen und hat eigentlich noch total viel Zeit. Und wir haben ja darüber gesprochen, was wir uns aufregen bei der Abwehr von Bochum mit den Aussetzern. Aber was waren das da wieder für Aussetzer auch bei dem ersten Tor, ja? Da kommt eigentlich fast schon Pressschlag, naja, nicht ganz, aber einfach so ein langer Ball. Die Abwehr steht, der Friedel steht da irgendwie gefühlt 5 Meter noch hinter allen, wollte Libero spielen oder was? Ja, also überhaupt gar nicht, gar keine gleiche Höhe beim Rausrücken, eine Katastrophe. Dann gab es noch die Szene, Groß macht so einen Katastrophenfehlpass auf Pieper, wo er noch ein paar Flenker hält. Also das waren Sachen, da hast du es nochmal angesprochen, auch in, direkt nach der Halbzeit das Ding. Also da fragst du dich nur wieder hinten, was da los ist in der Bude. Und wir haben ja wirklich ein Problem, dass wir immer nach der Halbzeit beziehungsweise auch relativ schnell am Anfang halt diese Tore kassieren. Ne? Das ist natürlich tödlich, wenn du danach, was du 6 Minuten liegst, schon hinten beim Auswärtsspiel und dann hast du nach, wie du was gesagt hast, 33, 40 Sekunden, liegst schon wieder hinten.
Ja.
So, und das war sehr interessant, weil ich habe das nochmal bei der Deichstube, da gibt es ja, die Kollegen machen ja mal Interviews nachher und die waren ja dann natürlich als Reporter auch wirklich da drin. Und da hatte wohl der ein Augsburger Reporter, Lokalreporter schon gesagt, unglaublich, wie man, was jetzt hier für ein Fußball gespielt wird, seit Wochen, total schlecht. Schon ein Wunder, dass wir das Spiel gewonnen haben. Also selbst da gibt es quasi sozusagen die Bekundung, dass es schon ja, extrem war. Und ich muss sagen, ich war ja beim Stuttgart, das ist mir als erstes eingefallen, als ich das Spiel dann gesehen habe vom Fernseher. Ich bin da beide, wir spielen auch überlegen und vor allen Dingen, wir hatten auch Spielzüge drin. Ja? Wir hatten ja, das war ja teilweise richtig geil rausgespielt. Auch im Endeffekt die Szene, wo die dann zum Tor fällt, wo Ginkiewicz sich zum ersten Mal verschätzt, weil anscheinend kann man ja gegen den sonst auch gar kein Tor schießen, ne? Wenn er nicht seine eigenen Fehler macht. Ist eigentlich schön rauskombiniert.
Pass auf, nicht, dass du verklagt wirst. Pass auf, was du jetzt redest, nicht, dass du verklagt wirst.
Genau, das kommt auch noch so. Aber da, weißt du, da haben wir richtig gute Spielzüge dabei gehabt und hatten ja nachher auch nochmal in der zweiten, da war es aber dann schon, da waren die stabiler. Muss ich gleich auch nochmal was zu sagen. Aber das war wirklich schon richtig, richtig ansehnlich. Und wenn ich dann jetzt muss ich wieder zurückkommen auf mein Spiel. Ich selbst in Stuttgart, Auswärtsspiel, selbst im Stadion und dachte, was spielen die da? Gefühlt, stimmt natürlich nicht, weil die Wahrnehmung immer ein bisschen andere. Da erwarten wir aber keine Ballstaffette, ja. Die beiden Tore haben wir uns ja lange drüber unterhalten. Damals immer diese langen Abschläge von Pavlenka. Und dann Kopfball gewonnen, das war alles ganz gut, aber da lief der Ball nicht mal über 3 Stationen. Und das Spiel verlierst du, schießt jetzt ja auch 1000 Mal aufs Tor, hast diese X-Goals bei 2,18 zu 0,89. Kommt so nichts bei rum, die ganzen Stürmer treffen nicht und hinten ist natürlich ein Tollhaus. Und was ich jetzt noch sagen wollte, eine Sache, ja, das ist natürlich jetzt vielleicht auch wieder schwierig, von daher mache ich das mal ein bisschen in Klammern, aber was macht der Enrico Maaßen bei Augsburg? Der wechselt schon seinen ersten Spieler nach 30, 35 Minuten raus.
Ja, weil er aber
danach Angst hat, schon Stabilität rein.
Ja, weil er aber Angst hat, dass er Gelb-Rot kriegt, ne? Weil er ja Gelb-Rot gefährdet ist.
Ja, aber weißt du, der macht da Maßnahmen, der setzt in der Halbzeit auch nochmal Spieler ein. Weißt du, das, was auch bei uns halt nie der Fall ist, um mal vielleicht nochmal einen anderen Impuls zu setzen, was ja auch so eine Art Werder-Phänomen ist, gefühlt seit jetzt bei allen Trainern, die haben ja irgendwann das so mitbekommen, dass man erst ab der 70. Minute bei Werder Bremen wechseln kann. Ich weiß nicht, warum. Und selbst hier so Spieler wie Bittencourt machen ja noch ganz passable Sachen. Das hat natürlich ein bisschen Pech, dass Velkovic ausgefallen ist, Groß nach hinten geschoben wurde und so weiter und so fort. Aber dieses Spiel, ich glaube, die letzten 2, 3 Spiele, die wir da verloren haben, da waren wir deutlich schlechter. Und wie du gesagt hast am Anfang, das finde ich noch viel bitterer. Ich dachte, dass die Mannschaft vielleicht den kleinen Tick weiter ist, dass du wenigstens einen Punkt mitnimmst bei so einem Spiel. Dass du einen Punkt mitnimmst, dann kannst du immer noch sagen, war vielleicht mehr drin, aber den Punkt hätte man mindestens holen können. Hinten heraus war man natürlich auch ein bisschen, ja, war es jetzt nicht mehr so klar, was unsere Torchancen anging, aber das war dann doch einfach sehr, sehr blamabel, in Anführungsstrichen, was die Punkteausbeute anging. Das kann man ja so stehen lassen.
Definitiv, also wie gesagt, sehr enttäuschend, wie du schon gesagt hast, in Stuttgart bist du bei weitem nicht die bessere Mannschaft, du siehst keine Spielzüge, du siehst eigentlich kein System, auch irgendwie gar nicht, weil das waren ja nur die langen Bälle und jetzt hast du wirklich, das ist nochmal das 1-1, auch durch einen Fehler vom Augsburger Torwart, aber vorher spielen wir ja die Ballstaffetten überragend, direkt freigelaufen in den Raum gespielt und so weiter und so fort, das war ja alles super und dadurch haben wir auch das Tor verdient gehabt. Und dann machst du dir wieder alles selber kaputt. Jetzt mal eine ganz blöde Sache. Wir können ja hier über alles diskutieren. Seit beim 0-1, warum grätscht der Friedl denn da mit dem linken Fuß? Hat er nicht die Möglichkeit, mit dem rechten Fuß zu grätschen und kommt dann näher am Ball dran? War die erste Sache, die ich sofort nachgedacht habe. Kannst du dich daran erinnern? Der läuft ja weg und der will mit dem linken Fuß grätschen. Hat er nicht mit dem rechten Fuß eher die Wahrscheinlichkeit, an den Ball zu kommen? Da habe ich mich schon gefragt, warum grätscht er mit links? Da mache ich ihm auch schon den Vorwurf, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Oder siehst du das anders?
Ich weiß es gar nicht, dass er mit links grätscht. Muss man sich jetzt nochmal angucken. Aber ja, also klar, er ist Linksfuß. Er wird wahrscheinlich mit dem Fuß dann grätschen, wo er quasi sonst auch die Bälle mitspielt. Aber ja, ich gebe dir recht, in der Szene war es natürlich besser gewesen, mit rechts zu grätschen, dass er wie so übergreifend beim Torhüter so ein bisschen, genau, ne? Weil er einfach so weit außen war. Auf der anderen Seite wäre es dann besser gewesen, quasi mit links. Aber er kam ja über die rechte Abwehrseite, genau, quasi der Stürmer, wenn man so will, aus Torwartsicht. Genau. Ja, da gebe ich dir recht. Aber was ich dir noch sagen wollte, wo du erwähnst, ist das Stichwort, deswegen kann ich damit arbeiten. Soskup. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Wir müssen doch nochmal jetzt über Friedel reden, weil ich habe auch selbst die Kickernoten, die ja doch, ich sag jetzt mal, nicht ganz so extrem gehypt sind wie bei der Deichstube. Friedel hat 5-mal die Note 5 oder schlechter bekommen.
Ui.
Und jetzt frage ich dich, ist das nicht als Kapitän bei 23 Spielen, wo er von der, glaube ich, nicht alle 23 gemacht hat, nicht ein bisschen viel?
Das ist ja jedes vierte Spiel sozusagen eine 5. Jedes vierte Spiel. Okay, er war einmal gesperrt, dann machen wir jedes vierte Spiel. Da sind 25%, dass er die Note 5 kriegt. Oh,
5 oder schlechter.
Ja, da sprichst du jetzt aber einen Fakt an, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und das als Kapitän noch auf jeden Fall. Ja, das ist ja, bin ich sehr negativ überrascht über diese Sache. Und dann ist das auch ein Kandidat, der vielleicht mal auf der Bank gehört. Ne? Muss ich jetzt ganz offen sagen, wenn die anderen weniger Fehler machen und, sag ich mal, gut spielen, dann kann ich auch mal einen Kapitän auf der Bank setzen. Also der Fakt, sehr interessant.
Ja, weil ich das nochmal geguckt habe. Ich hätte auch bei Jungen mal nachgeguckt als Beispiel, weil wir ja auch uns schon ein paar Mal darüber aufgeregt haben im Speziellen. Geht jetzt ja erstmal nur um Kickernoten. Das ist jetzt ja nicht das Allerheilmittel, aber jetzt nochmal als Gedankenanschluss. Ich glaube, der war 2-mal Note 5 oder schlechter. Aber was mir einfach einfiel, selbst so wie Moisander oder so, wo du sagst, das ist auch irgendwie so ein Kapitän gewesen, keine Ahnung. Aber ich glaube, der macht dann vielleicht in einer Saison einmal eine 5, der spielt halt immer 4 als Note. Genau. Also wirklich, ich rede jetzt über 5,0 oder halt noch schlechter, ja. Der hat ja auch diese Eigentore noch dazu gehabt.
Genau.
Ich finde, das ist einfach für den Kapitän, der ja zumindest so ein grundsolides Niveau haben sollte oder vielleicht nicht so oft abfallen, finde ich, das ist einfach zu viele schlechte Noten und das wird sich wahrscheinlich auch in den Quoten dann da widerspiegeln und das ist echt eine große Baustelle. Ja, da kannst du, glaube ich, nicht so oft so eine schlechte Note haben. Das ist echt als Kapitän.
Wie gesagt, ich habe meine Meinung sofort kundgetan, ich habe gar nicht lange überlegt, da musst du ja auch mal auf der Bank sitzen, weil das ist ja echt schon krass. Nochmal, jedes vierte Spiel dann Note 5 oder schlechter zu haben, dann die Eigentore, wo er ja auch an Niederlagen beteiligt ist, jetzt ganz ehrlich, jetzt war es nur eine Grätsche, was ich gerade angesprochen habe, wo er falsch grätscht, aber er trifft dann wohl öfters die falschen Entscheidungen und da muss ich mal darüber nachdenken, weil Veljkovic ist in letzter Zeit auch stabil gewesen, der fällt nie auf, muss ich ganz ehrlich sagen, aber kriegt man die solide immer 3 bis 4. Pieper macht seine Sache ganz gut, definitiv. Ein Stark hat sowieso gut zugeschlagen. Dann hat er mal das Recht, auf der Bank zu sitzen. Bin ich komplett bei dir. Aber wie gesagt, ganz neuer Fakt, bin ich sehr überrascht drüber.
Genau, schreibt auch gerne mal was da rein. Jetzt noch nicht mal richtig aufs Augsburg-Spiel bezogen, hat er jetzt auch, glaube ich, keine 5 bekommen, sondern eine 4 oder so. Aber es fiel mir jetzt einfach nur auf, weil jetzt wieder, ich sage jetzt mal, zumindest nicht zu den guten Spielern gehörte. Ja, und wir hatten jetzt, glaube ich, in den ganzen Talks, die wir machen, ich kann mich vielleicht an 2 oder 3 Mal erinnern, dass wir ihn gelobt haben. Ja.
Genau.
Und wie gesagt, da habe ich mir mal die Noten angeguckt. Könnt ihr auch gerne noch mal was anderes sehen, dass er sagte, er muss so viele Fehler ausgleichen von den Kollegen. Aber ich finde, der spielt ja auch eher in die halblinke Position, also ist noch nicht mal im Zentrum. Also ich hätte mir auch vor Friedel ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, dass der vielleicht da seine Sprünge macht, aber von der Entwicklung muss man auch ein bisschen enttäuscht sein, finde ich, weil er ja auch von der Altersstruktur jetzt ja schon ein bisschen älter ist. Wenn wir mal überlegen, weiß nicht, 24, 25, müssen wir jetzt mal nachgucken, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber hat ja auch schon viele Bundesliga-Spiele gemacht und die Konstanz ist da einfach nicht vorhanden und das ist auf jeden Fall auf Dauer auch nicht so gut, von daher passt es mit der Security natürlich auch und ja, wie erwähnt, was mich auch wieder ein bisschen aufregt, das ist jetzt aber gar nicht ein...
Warte, ich möchte mal kurz, du wirst wahrscheinlich das Thema wechseln, ich möchte mal kurz bei der Personalie Friedel bleiben. Was für mich auch total wenig beim Rüberkommen sind die Offensivaktionen. Wodurch fällt er auf? Er fällt auf durch Diagonalbälle, hohe Diagonalbälle, die er mal schlägt, das ist das Einzige. Aber kopfballstark im gegnerischen Strafraum oder so ist er ja auch nicht. Auch einen super Spielaufbau hat er nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Nochmal, er spielt nur die Diagonalbälle, die manchmal sehr gut ankommen. Aber sonst ist er auch nicht der Hecht, sage ich jetzt mal, beim Spielaufbau. Oder der torgefährliche Innenverteidiger oder so, sage ich jetzt mal so. Und Veljkovic hat wenigstens schon mal Tore geschossen, sage ich jetzt mal so. Aber Friedl, ne? Schießt nicht so viele Tore, meiner Meinung nach. Habe ich jetzt nicht so auf Hand, aber ich würde jetzt fast sagen, dass Veljkovic mehr Tore geschossen hat. Aber wie gesagt, da muss der Trainer mal reagieren, finde ich. Kann doch mal einen Denkzettel für ein Spiel ihm verpassen.
Ja, genau. Schreibt es gerne mal da rein, wie ihr das seht, auch gerade im Vergleich zu den anderen. Sicherlich interessant. Klar, Linksfuß ist nochmal so ein bisschen die andere Kategorie. Aber die Leistungen sind halt auf jeden Fall ausbaufähig. Nehmen wir das jetzt mal ja. So mit. Und was ich dann nochmal wechseln wollte, ja, das ist natürlich das Thema. Weißt du, tut mir jetzt auch leid, dass wir wieder drüber reden, aber bei so einem Spiel, da wünsche ich mir natürlich den Freistoß, den wir jetzt gegen Bochum gesehen haben, gegen Augsburg. Ja? Ich brauche das 3-0 nicht. Ich kann auch gegen Bochum 2-0 gewinnen. Ja? Also ich will halt einfach dann diese speziellen Momente sehen, oder ich hatte es ja gesagt, er hatte eine Torchance, linker Fuß, wenn er den nimmt und nicht von links auf rechts liegt, dann hat er vielleicht eine bessere Chance, er hat ihn auf rechts sich hingelegt in der ersten Halbzeit, der Duxch, dann kommen die Abwehrspieler da rein oder der Torwart. Das sind halt alles so Kleinigkeiten und da braucht man halt jetzt mal diese Klasse und da muss halt schon mehr kommen. Besten Spieler fand ich noch den Stay, der relativ emsig war, klar, Tor, okay, das ist dann auch ganz schön, aber der war noch wenigstens einigermaßen aktiv. Schmidt hatte so ein, zwei zwar ganz gute Offensivaktion, ist aber auch wieder abgefallen. Der Niklas.
Die eine Offensivaktion, da ist er wieder viel zu langsam, wo er mit Ball nach vorne läuft. Kannst du dich an die Situation erinnern, wo er den Ball, ne? Da ist er wieder viel zu langsam. Ne? Das ist das ärgerlich. Normalerweise beim anderen Spieler ist das fast zu 80% ein Tor, aber der wird halt wieder von den Abwehrspielern eingeholt, obwohl er richtig guten Drall zum Tor hat, aber dann, wie gesagt, immer wieder langsamer wird.
Ja, also da müssen wir wieder viel schauen. Ich will jetzt auch schon mal so ein bisschen einen Ausblick geben. Wir haben jetzt 13 Punkte in der Hinrunde gegen die Mannschaften geholt, die wir jetzt noch vor uns haben. Es müssen jetzt noch 11 Spiele sein. Da müsst ihr nochmal bedenken, wir haben jetzt in den nächsten 3 Spielen, das ist jetzt Leverkusen, Gladbach und dann nach der Länderspielpause Hoffenheim, haben wir halt 7 Punkte geholt. Da sieht man jetzt nochmal die Wichtigkeit. Wir stehen jetzt ja bei 30. Das heißt, wir haben jetzt allein schon 4 Punkte in den nächsten beiden Spielen geholt. Dann Hoffenheim, quasi nach dem, was ich gerade gesagt habe, nach der Länderspielpause, auch ganz wichtiges Spiel, ganz wichtiges Heimspiel. Und die letzten 6 Punkte haben wir dann jeweils nur gegen Schalke und Berlin geholt. Sprich, hätten wir jetzt mal gewonnen, hätte ich gesagt, wäre es schon das durchaus gewesen. So muss man jetzt mal wieder weiter gucken, wie wir die nächsten 2 Spiele kommen. Wir brauchen noch Punkte. Wir hatten es ja vor 1 oder 2 Wochen gesagt, wir sollten dann zur Nationalmannschaftspause bei 32 oder mehr Punkten schon besser stehen, weil danach gibt es nicht mehr ganz so viele. Hertha ist auswärts sehr schwach, aber ihre Punkte haben sie noch zu Hause geholt. Schalke wird jetzt auch zumindest etwas besser. Das heißt natürlich nicht, dass wir da überall verlieren, aber das sind jetzt auch noch keine gewonnenen Spiele direkt. Und die anderen Spiele in Leipzig, in Union Berlin, zu Hause gegen Bayern müssen wir jetzt nicht so viel reden drüber. Ja, dann sehe ich vielleicht noch Köln, das ist vielleicht noch machbar zu Hause. Und Freiburg, weiß ich nicht, eigentlich auch nicht so eine schlechte Mannschaft. In Mainz haben wir auch längere Zeit nicht gewonnen. Was will ich damit sagen? Wir brauchen dringend Punkte. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch mindestens, eigentlich brauchen wir mindestens 3 Punkte noch, idealerweise aus den beiden Spielen. Also irgendwo muss mal ein Sieg her, am liebsten natürlich gegen Leverkusen dann am Wochenende. Sonst reicht es nicht. Ja, da müssen wir nochmal Schippe drauflegen.
Bin ich bei dir, aber ganz ehrlich, sind wir ein paar Egoisten, ne? Du und ich, wir beide sind jetzt Egoisten. Wenn wir aus den nächsten beiden Spielen 3 Punkte holen, dann bitte in Gladbach. Weil da sind wir beide live im Stadion, da möchten wir ja auch was zu feiern haben. Also wenn du mir garantierst, wir verlieren gegen Leverkusen und gewinnen dafür in Gladbach, dann nehme ich lieber die 3 Punkte in Gladbach mit. Nein, ich bin hundertprozentig bei dir und wir müssen immer vor 2 Jahren gucken, 30 Punkte nach dem Bielefeld-Spiel, wir sind durch, jetzt versuche ich Fußball zu spielen, Kohfeldt und Blums und Blau, was passiert, wir sind abgestiegen. Also wir sind noch lange nicht durch, also diese 36 Punkte sollen wir schon so schnell wie möglich haben und aller spätestens am 30. Spieltag, wir haben schon 1000 Mal hier in unserem Podcast angesprochen, die letzten 4 Spiele wirst du nicht viel holen, definitiv, weil die alle noch um die Meisterschaft, Champions League, Europa League spielen werden, außer Köln vielleicht. Aber das wird sehr schwer werden. Nein, du musst jetzt auf jeden Fall punkten. Aber eine kleine Grätsche nach hinten müssen wir nochmal machen, in Anführungsstrichen, Sepp. Thema Laufleistung. Sprichst du das bitte nochmal an in Augsburg? Weil so können wir auch keine Spiele gewinnen, wenn wir wieder weniger gelaufen sind, oder?
Da hast du recht. Laufleistung, wie immer. Ihr wisst, wenn wir verlieren, warum. Wir laufen zu wenig. Diesmal wieder über 4 Kilometer zu wenig gelaufen.
Das ist schon viel. Das ist schon viel.
Ja, ansonsten hatten wir mehr Ballbesitz, wir hatten in der zweiten Hälfte, da haben sie sich auch noch weiter zurückgezogen, die Augsburger, ist euch vielleicht auch aufgefallen, nach dem frühen sozusagen Tor dann zum 2:1, hatten wir sogar noch mehr Ballbesitz, also an die 65-70%. Insgesamt wurden hier so knapp 56 gemessen, aber es ist ja halt das Thema. Wenn du Ballbesitz hast, heißt das ja nicht, dass du Standfußball spielen sollst, sondern du musst halt viel laufen. Ja, du musst ja eigentlich immer wieder Räume schaffen. Und wir sind natürlich bei Laufleistungen immer wieder problematisch, dass wir dann zu wenig laufen. Auch anscheinend vor allen Dingen, wenn wir Ballbesitz haben. Also gerade wenn man uns den Ball gibt, machen wir dann zu wenig zum Spiel. Das heißt, wir laufen uns nicht gut frei. Und dazu kommt auch immer eine Statistik, die ich sonst nicht so oft erwähne, Sprints. Ich glaube, in fast jedem Spiel sprinten wir weniger. Also gibt es die Anzahl der Sprints, sind die immer weniger als beim Gegner. Heißt aber auch wieder für mich, gleiches Schema, mit dem, wenn man uns den Ball gibt, läuft sich ja keiner frei, also sprintet keiner und dadurch hast du auch insgesamt weniger Laufleistung. Und wir hatten jetzt natürlich auch durch die Standards, wir hatten ja 7:3 Ecken, was ja auch eigentlich relativ gut ist, auch eigentlich überhaupt keine Gefahr gemacht. Genau. Das ist natürlich auch dann bitter, ne? Wenn halt zum Beispiel Füllkrug dann da nicht irgendwie agiert, jetzt können wir nochmal einen kleinen Bogen zum Friedl machen, hätten wir jetzt den Friedl als kopfballstarken Verteidiger noch, wäre das natürlich auch nochmal ein Thema. Und da fehlt dann hier und da was. Das heißt, wir müssen weiter gucken, dass wir uns ein bisschen durchwursteln. Du hattest vorhin Gladbach erwähnt, weil wir da sind. Das ist natürlich auch wichtig. Da noch die neueste Info, die ich jetzt gelesen hatte. Ulrich, meine ich, hieß der, so Nachwuchsspieler von Hertha BSC, 18 Jahre alt, Linksverteidiger, sollte ja auch mal ein möglicher Kandidat bei uns sein. Der geht wohl jetzt nach Gladbach. Müsste so die nächsten 1-2 Tage dann durch sein, das Thema. Das mal quasi als Transfer-Update auch nochmal so zwischendurch. Ja, wir müssen halt einiges machen, ne? Und die müssen den Boden halt umgraben. Und die Auswärtsbilanz ist jetzt ja auch nicht so gut, ne? Klar, wir haben jetzt in Stuttgart gewonnen, aber ansonsten ist es eher mäßig, die letzten Spiele, ne? Köln verloren, Augsburg verloren, Frankfurt verloren. Also so richtig. Ich bin mal gespannt, demnächst wieder auf deinen Zettel. Wahrscheinlich müssten wir jetzt von der Positionierung fast schon wieder heim besser sein, weil da holen wir doch mittlerweile einiges an Punkten. Ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich kann mich auch daran erinnern, in der Hinrunde, Auswärtstabelle waren wir mal Dritter. Da kann ich mich auch noch daran erinnern. Ne? Das war auswärts nämlich die ersten Spiele, da waren wir auch Dritter. Nochmal zu der Laufleistung. Ich finde es immer sehr interessant, 4 Kilometer sind 4000 Meter, runtergebrochen auf 10 Feldspieler. Und das finde ich ja echt mega interessant. Dann ist jeder Feldspieler 400 Meter weniger gelaufen. Und jetzt nochmal, noch einen draufzusetzen, 400 Meter ist eine Stadionrunde, ne? Nochmal draufzusetzen. Und das finde ich schon extrem, dass jeder Spieler von Werder Bremen 400 Meter weniger gelaufen ist als Augsburg. Da musst du dich auch nicht wundern, wenn du dann kein Spiel gewinnst. Ganz ehrlich, ist so.
Ja, ja, gut, klar. In den Sachen, das war ja damals beim anderen Spiel noch extremer, glaube ich, in Frankfurt oder was. Da hatten wir ja fast 2 Stadionrunden. Natürlich, ist halt, Fußball ist halt ein reiner Laufsport. Also alles andere ist halt absurd. Klar musst du auch mal den Ball annehmen können, ja, aber gerade Werder Bremen müsste halt immer wahnsinnig über die Laufleistung kommen. Das rufen wir halt nicht immer ab. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Gemengelage an den Leuten immer 1:1 dran liegt, die auf dem Platz sind. Ja, das ist auch teilweise unterschiedlich, wer da am meisten läuft von uns. Nur insgesamt muss man halt wahnsinnig viel mehr laufen. Das ist halt so, ob mit Ball oder ohne Ball, beweg dich und mach halt auch die Sprints. Das ist ja das Thema. Gerade wir haben ja die meisten Probleme, wenn wir Ballbesitz haben, wenn wir viel, viel Ballbesitz bekommen, weil wir nichts mit anfangen können. Ja? Sprich, was machen wir? Meistens lange Bälle irgendwo hin. Ja? Dann werden die abgewehrt und man kann den Füllkrug doppeln. Dux geht nicht zum Kopfball hin. Das heißt, wenn wir jetzt lange Bälle schlagen, ist das Problem. Wenn wir uns durchspielen, okay. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir die Kombinationswundermannschaft sind, die jetzt quasi jeden durchspielt, auch wenn wir jetzt schöne Kombinationen jetzt bei dem Spiel dabei hatten. Aber dann hast du da so ein bisschen diese Probleme. Und durch die fehlenden Sprints, / Laufleistung, bietest du dich ja auch nicht an. Weil du musst ja auch immer Wege machen, die quasi immer ins Leere laufen. Du startest, läufst los, kriegst keinen Ball, läufst los, kriegst keinen Ball, läufst los, kriegst keinen Ball. Jeder, dass man dann intensiv dann gespielt hat, kennt das ja auch. Und dann irgendwann kriegst du den 6. Ball und das ist halt dann die entscheidende Phase. Also, ihr seht, wir müssen einiges tun.
Sepp, jetzt daran sehen die User wieder, dass wir ja vorher absolut gar nichts absprechen, wir beiden. Ist der Augsburger Torwart jetzt ein Thema für uns jetzt hier in der Sendung oder machen wir dieses Fass gar nicht auf? Das darfst du entscheiden.
Ach komm, mach es doch auf.
Mach das Fass auf? Was ist mit ihm? Ist ganz ehrlich, was ist denn mit ihm? Er wundert sich, dass er beschimpft wird, oder was? Nach der Aktion, was er im Hinspiel gerissen hat. Was denkt er denn, wie die Fans dann darauf reagieren? Was soll denn wieder das Provokative, so sich vor der Fankurve zu stellen? Er gießt doch selber Öl ins Feuer da. Er ist doch derjenige, der die Fans provoziert. Ganz ehrlich. Also, und dann höre ich noch, er will jeden Werder-Fan verklagen. Ja, viel Spaß dabei. Dann fangen wir die 3.000, die in Augsburg waren, alle ein. Viel Spaß dabei. Jetzt mal ganz ehrlich, Sepp, also beim Hinspiel habe ich noch gesagt, okay, das muss nicht sein, üble Beschimpfung und so weiter und so fort, aber jetzt, er ist ja derjenige, der davon ausgegangen ist. Ne? Ich muss doch da als Profi abgeklärt sein und muss doch sagen, so Mauer aufbauen bis hierhin und nicht weiter. Was provoziert er denn da weiter? Geht die Spieler noch an? Warum geht er die Spieler an?
Kann ich dir auch nicht sagen. Das liegt aber auch sicherlich nochmal daran, dass es da auch sicherlich, also einige Meinungsverschiedenheiten gab. Friedl hat es ja auch nochmal im Interview nachher gesagt, dass er nicht die Fans so angehen soll. Da ist natürlich dann mal wieder mal eine klare Botschaft als Kapitän. Ja, weiß ich nicht. Du weißt ja, wie Oli Kahn früher, ich kann mich noch an ein Interview erinnern, wo der gesagt hat, er wäre ins Stadion gekommen und so, die hätten ihn alle beleidigt, hätten gesagt, scheiß FC Bayern und so weiter. Er wäre ab dieser Sekunde so motiviert gewesen und hat dann gefühlt wahrscheinlich 3 Elfmeter gehalten oder ein paar Glanzparaden gemacht. Ich glaube wahrscheinlich, so kommt das auch daher von der Sache. Und man sieht so ein bisschen auch so diesen so einen kleinen Wiese-Style, habe ich manchmal das Gefühl, der jetzt ja dann zwar jetzt keine Leute verklagen wollte, aber der natürlich sich zumindest auch mal mit dem einen oder anderen ohne Probleme angelegt hat, ne? Gerade bei Nordderbys.
Ja, okay, angelegt schon, aber ich glaube nicht so in dieser extremen Situation. Also der ist jetzt ganz durch, ist ja auch kein fairer Sportsmann dann in der Hinsicht, ne?
Ja. Das Positive, dass der schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, der wird dann nicht mehr so viele Saisons dann da spielen. Von daher.
Ich würde gerne mal die Meinung der Augsburg-Fans dazu wissen, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass 100% der Fans hinter dem stehen. Glaube ich nicht.
Nee, da gebe ich dir recht. Das ist, das kann ich mir auch verstehen. Und jetzt, wo du das gerade mit den Fans redest, dann müssen wir doch nochmal eine andere Sache aufmachen, was mich dann auch wieder ärgert. Wenn du es gesehen hast bei den Bildern, man sieht ja leider nicht immer alles von dem gesamten Stadion. Das war ja auch teilweise nicht mehr ausverkauft da. Ja.
Und der Reporter auf Sky, Entschuldigung, da fall ich dir sofort ins Wort und in der Halbzeitpause war ein Interview und die haben immer beide gesagt, das Stadion wäre ausverkauft. Die sind froh, dass wir vor einem ausverkauften Stadion spielen. Hat er in der Halbzeitpause noch gesagt. Hier, dieser Elvis, der die ganze Zeit verletzt ist, der hat noch in der Halbzeitpause gesagt, wir sind froh, wieder vom ausverkauften Haus zu spielen. Und ich gucke dann, da war dann fast die ganze Tribüne frei.
Genau. Wollte ich sagen, warum? Das ist halt noch ärgerlicher. Das heißt, die Bude ist nicht mal voll. Und du bist eigentlich gut im Spiel, weißt du? Das heißt, das Publikum hat dann ja auch wieder Schwierigkeiten, so zu agieren. Wenn du vor vollem Haus hast, ist es noch was anderes, weil er selber mal im Stadion war, ne? Oder als wenn da wieder so ein Bruch drin ist. Da waren ja wirklich teilweise, du hast gesagt, gefühlt manchmal die eine Tribüne war ganz leer. So sah es jedenfalls aus. Man konnte es leider nicht genau bis nach oben sehen, wurde nicht geschwenkt. Aber auch im vorderen Bereich teilweise Sitze leer und so weiter. Das ist ja auch von Vorteil, weißt du? Und wenn du da auch einfach mal diesen Drang hast, mal 2-0 führst, ne, das ist jetzt alles nur theoretisch, aber dann gehen die letzten Leute auch schon da raus. Dann ist das Stadion nachher halb leer. Dann spielst du einfach zu Ende. Also,
naja. So einfach ist Fußball.
So einfach ist Fußball, aber auch nur auf dem Schachbrett hier hinter mir, wie ihr seht. Gott sei Dank, die Werder-Verantwortlichen werden ja wieder einiges jetzt hier von der Aufnahme mitnehmen. Und dann können sie es gegen Leverkusen besser machen. Wenn sie es ganz gut machen wollen, dann tun sie dem Scoop und mir einen Gefallen, machen das Ganze in Gladbach. Dann können wir auch da nochmal vielleicht mit knapp 4,5 werden bestimmt da sein. 4,5 Tausend Werder-Fans in Gladbach.
Der Auswärtsblock ist ja meistens voll, egal wo du hörst, ob es in München ist oder was weiß ich wo ist. Du hörst immer ausverkaufter Auswärtsblock. Wenn man vorher sich die Pressekonferenzen anguckt, hört man immer, Gästekasse wird nicht geöffnet. Also die Werder-Fans sind ja richtig da, ne? Reiselustig.
Ja, definitiv. Ach ja, genau. Es gab ja mindestens 2 von euch, unter anderem Christoph Hofer und beim anderen bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Sorry dafür, die ja vor Ort waren. Schreibt also gerne nochmal was rein und falls ihr es noch nicht getan habt, muss man mal nachschauen. Schickt uns gerne nochmal ein paar Bilder, dann machen wir daraus auch nochmal so einen kleinen Stadion-Vlog. Also in dem Sinne, der Scoop, der liefert euch jetzt mal den Rausschmeißer für die Woche und wir müssen uns dann Ende der Woche vorbereiten auf Leverkusen. Und dann schauen wir mal, wie wir die nächsten Punkte holen. Macht's gut.
Ja, der Rauschmeister, den ich euch nur mitteilen kann, ist, wenn Werder nächstes Jahr in Augsburg wieder spielt, soll die ganze Mannschaft einen Betriebsausflug zur Augsburger Puppenkiste machen, aber ja nicht im Stadion fahren. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Strand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.